liebe Menschen da draußen, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer neuen Folge von OrkiCool trifft, dem Format hier, in dem ich mich jede Woche am Sonntag vor das Mikrofon setze und Menschen einlade, die mit mir sprechen wollen über ihre Arbeit in der Spielebranche und das Leben drumherum. Und heute gibt es gleich zwei ganz besondere Premieren, zwei große Neuerungen und neue Schritte, die ich in einer Folge mache. Ich mute euch damit, fürchte ich, eine Menge zu, aber das kriegen wir gemeinsam hin. Das allererste habt ihr schon gehört und das ist für mich sehr aufregend. Ein neues Intro für das Format OrkiCool trifft. In der Vergangenheit, in den vergangenen über 200 Folgen, gab es ja immer ein ratterndes Aufzugkleppern zu hören, gefolgt von einem Piepton und dann öffnet sich eine Aufzugtür. Und ich beginne meine kleine Ansprache an euch da draußen. Das habe ich sehr lieb gewonnen, dieses Intro. Es ist in Teilen jetzt auch im Neuen vorhanden. Auch gerade, weil es im Kopf, so stellte ich mir das immer vor, ein Bild zeichnet. Das war die ursprüngliche Idee. Die Idee war, die Fiktion aufzubauen. Ich steige da als Host in diesen Aufzug, fahre irgendwo hoch oder runter, steige aus und begrüße dann erst euch und anschließend meinen Gast in der Folge, der da irgendwo in der Lobby rumsitzt. So, das habe ich mir immer so im Kopf ausgedacht und das fand ich immer ganz schön und charmant. Über die Jahre, kann man ja mittlerweile fast schon sagen, gab es immer wieder Rückmeldungen von euch allerdings, dass dieses Aufzugrattern einige unangenehme Ratterfrequenzen aufweist und deswegen nicht immer so angenehm zu hören ist, wenn zum Beispiel die Kopfhörer sehr dicht auf den Ohren liegen oder man den Podcast zum Einschlafen hören möchte und auch sonst, davon abgesehen, das Geräusch ein wenig zu ruppig sei für das, was da in den Gesprächen eigentlich passiert. Das sind ja hier Gespräche, die oft sehr intim werden, sehr persönlich, aber auch sehr freundlich und wertschätzend, die meiste Zeit, je nachdem. Und da war das Feedback immer mal wieder, das passt nicht so richtig. Und ich hörte mir das an und musste zugeben, ich sah, was die Leute meinten. Ich war aber auch immer begeistert von dieser Fiktion, die, glaube ich, kaum jemand verstanden hat, von diesem Aufzugsbild, das ich da gezeichnet habe, in meinem Kopf zumindest. Bis jetzt aber doch tatsächlich der Punkt gekommen war, an dem ich mir dachte, okay, cool, wird mittlerweile von sehr viel mehr Menschen gehört als noch zu Beginn in den Anfangstagen und auch Anfangsjahren. Es wird vielleicht tatsächlich Zeit, einen neuen Schritt zu gehen, das Intro zu überarbeiten und diesem Format hier einen Soundanstrich zu geben, der noch besser zu den Gesprächen passt, die hier stattfinden. Und dann habe ich zuallererst auf den sozialen Netzwerken rumgefragt und gesagt, hey, liebe Komponisten und liebe Komponistinnen vor allem, wie sieht's denn aus? Hat da jemand Interesse, bezahlterweise natürlich, für mich ein neues Intro zu komponieren? Ich habe genaue Vorstellungen, ich weiß, wie lange das sein soll, aber ich kann es selber nicht so richtig. Wie sieht's aus? Und dann meldeten sich auch einige sehr liebe und sehr kompetente Menschen und nannten mir neben ihren Visionen für das Intro, was sie da für mich produzieren könnten, auch ihre Honorarvorstellung. Und dann musste ich leider zugestehen, okay, das Budgetsäcklein von OrkiCool ist mittlerweile gewachsen und es sieht alles sehr gut aus. Und ich freue mich sehr, wie sich dieses Projekt entwickelt. Aber eine so große Summe in Teilen auszugeben für ein 10- bis 15-sekündiges Video ist sicherlich gerechtfertigt, weil die Arbeit eine wichtige ist und eine gute wäre. Aber das Geld kann ich so nicht einfach mal raushauen. Dafür ist OrkiCool dann doch noch nicht vermögend genug, sage ich mal. Und da habe ich mir gedacht, okay, alles klar, das ist nicht der Weg zur Glückseligkeit. Vielleicht mache ich es doch selber. Vielleicht mache ich es doch selber. Und habe dann Gefallen an der Idee gefunden, selber tatsächlich einfach mal auszuprobieren, so wie damals auch beim Aufzug, und mal zu gucken, welche Melodien kriege ich denn hin mit den Tools, die mir das Internet zur Verfügung stellt. In der Zwischenzeit hatten sich übrigens auch schon einige Komponistinnen gemeldet, die auch wesentlich für mich erschwinglichere Honorare angeboten hatten, aber dann hatte ich schon Gefallen darin gefunden, selber mal Hand anzulegen. Und dann hat es auch tatsächlich geklappt. Ich habe mit diversen Online-Tools und Programmen, die ich mir dafür runtergeladen habe, eine Melodie komponiert, möchte ich fast sagen. Es fühlt sich aber auch gleichzeitig, weiß ich nicht, entehrend für den eigentlichen Beruf des Komponisten an. Jedenfalls, ich habe es geschafft. Ich habe eine Melodie gezaubert, die mir sehr, sehr gut gefällt und die auf eine Weise sehr gut wiedergibt, welcher Ton hier in diesem Format angeschlagen wird. Es ist ein ruhiger Ton, er hat einige helle Zwischentöne, ist insgesamt aber etwas zurückhaltender und lässt Raum, lässt Platz, ne, spielt sich nicht so dominant in den Vordergrund. Und irgendwie fand ich all das sehr passend und charmant. Und deswegen habe ich das hier, was ihr gerade gehört habt, zum neuen Intro-Musikstück von Okay Cool Trifft erkoren. Ihr habt es auch schon gehört, ich habe es auch vorhin schon mal kurz angerissen, ein Stückchen vom Aufzug ist immer noch zu hören, davon konnte ich mich nicht trennen, ich habe es ganz vorsichtig im Hintergrund eingefädelt, als würde dieser Aufzug dann an uns vorbeirauschen und damit würdigen wir quasi das letzte große Kapitel, das vorangegangene große Kapitel von Okay Cool Trifft und haben jetzt eine neue Melodie. Vielleicht denke ich da auch da einfach zu viel rein, andererseits, das ist das Format, mit dem die meisten von euch überhaupt auf Okay Cool aufmerksam geworden sind und auf die vielen anderen Formate, die es da draußen noch gibt, hier bei diesem Podcast-Magazin. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass einige von euch sich daran jetzt erstmal gewöhnen müssen. Vielleicht finden es auch Leute toll und begrüßen es. Ich weiß es nicht. Bitte schreibt mir, was ihr davon haltet, an die Adresse post@okcool.space. Ich bin da sehr neugierig. Aber ich muss sagen, ich bin sehr glücklich mit dem, was ich da fabriziert habe. So, und jetzt komme ich zur zweiten großen Neuerung, die allerdings im Gegensatz zum Intro nicht dauerhaft ist, sondern jetzt zum ersten Mal ein kleiner Schritt auf neues Terrain war. Kommt sicherlich so in Zukunft auch immer mal wieder, aber das ist jetzt erstmal einmalig, dieses kleine Experiment, was ich da gewagt habe und was sich irgendwie auch angeboten hat. Ich hole mal ganz kurz aus. Vor einigen Wochen, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, fand mal wieder der Deutsche Computerspielpreis statt, dieses Mal in Berlin. Und da wurden wieder mal eine Reihe von Spielen aus Deutschland ausgezeichnet, in ganz unterschiedlichen Kategorien. Und mir und auch vielen anderen Menschen, die zugeschaut haben, fiel auf, um Gottes Willen, da sind dieses Jahr richtig, richtig viele gute Spiele dabei. Also in meinen Augen hat sich ohnehin die Riege der Ausgezeichneten und Nominierten in den letzten Jahren stetig verbessert, was Qualität und Einfallsreichtum und Freshness angeht. Aber dieses Jahr hat es einen gewissen Höhepunkt erreicht. Da waren wirklich tolle Spiele zu sehen in fast allen Kategorien und eben auch in den Nachwuchskategorien. Es gab ein Spiel, das wurde dort mit dem Preis geehrt in der Kategorie bester Prototyp eines Nachwuchsstudios. Und dieses Spiel hieß und heißt Light of Atlantis, wird von einem fünfköpfigen Studieteam entwickelt namens Drown Town. Und jetzt kommt der Knaller, dieses Team kommt hier aus Hamburg. Und wie die Leute da draußen wissen, die hier ab und zu zuhören, ich wohne ja selbst mittlerweile in Hamburg und dachte mir, alles klar, das ist ja eigentlich genial, ich fahre da jetzt einfach mal hin. Und dann habe ich dem Team geschrieben und dann wurden wir zusammengeführt und dann hieß es, alles klar, komm doch einfach mal vorbei hier im Studio auf dem Campus der HAW Hamburg, der Hochschule für angewandte Wissenschaften. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht in brütender Hamburg-Hitze mit zwei tragbaren Mikrofonen in der Hand, ne? So kleine Ansteckmikrofone, die habe ich mir tatsächlich vom Okay Cool Budget angeschafft und anschaffen können. Und ich war direkt sehr froh, die jetzt zu haben. Auch hier wieder langjährige Hörerinnen und Hörer wissen, ich hatte schon To-Go-Audio-Equipment für Interviews und Gespräche. Das waren allerdings noch so klassische Griffmikrofone, die man auch auf Ständern festmontieren muss und mit einem Aufnahmegerät nochmal extra dran, was auch nochmal recht klobig und groß war. Und das, was ich jetzt aber hatte, das kleine Upgrade sozusagen, sind tatsächlich zwei Field Recorder von Zoom, die sehr gut funktioniert haben und die wunderbar zu bedienen sind. Kann man ganz leicht einfach am Kragen des Revers oder wo auch immer anheften und dann nehmen die ordentlich auf. Und dieses Mikrofon, beziehungsweise beide, die habe ich zum Studio von dem kleinen Team geschleppt und habe gesagt, so Leute, dann lasst uns doch mal sprechen. Vor Ort stellte sich dann aber heraus, dass mehr aus dem Team anwesend sind, als ich erwartet hatte. Und dann habe ich überlegt, wie machen wir das jetzt? Ich dachte, wir sind hier zu zweit. Ich hatte E-Mail-Kontakt mit Alexander Nahm, der ist bei dem Spiel zuständig für Audiodesign und Game Design. Und dann stellte sich aber heraus, da war zum Beispiel auch Vincent Krenzke. Und dann dachte ich mir, okay, was mache ich denn jetzt? Ihr habt nur zwei Mikrofone und eins brauche ich und das sind leider keine guten Geräte, um mehrere Personen in einem Raum aufzunehmen. Und dann haben wir uns Folgendes ziemlich on the fly überlegt, beziehungsweise ich habe das dann einfach mal vorgeschlagen. Ich habe zuerst mich getroffen mit Vincent Krenzke, der Programmierung gemacht hat und Projektmanagement und immer noch macht, in einem kleinen Raum mitten auf dem Campus. Den haben sie extra für unser Gespräch reserviert. Und dann haben wir dort zu zweit erstmal eine runde Stunde gesprochen über das Spiel selbst, die Nachwirkungen der Auszeichnung des Deutschen Computerspielpreises, wie die Zukunftspläne aussehen und wie selbst Vincent erst einmal zu diesem Projekt gekommen ist. Weil er hat auch eine sehr interessante Geschichte, die ihn überhaupt erst zu diesem Team und auch zu diesem Studiengang, zu dieser Uni geführt hat. Und anschließend sind wir runtergegangen, wieder durch das Uni-Gebäude, mehrstöckig durch das Treppenhaus, zurück wieder ins nebenliegende Gebäude, wo der Rest des Teams versammelt war. Und da habe ich mir dann noch Alexander Nahm zur Seite genommen und mit ihm über das Audiodesign des Spiels gesprochen, weil Light of Atlantis ist aktuell zwar erst noch nur in Anführungszeichen ein Prototyp, aber schon auf eine, finde ich, sehr beeindruckende Art und Weise gepolished. Es macht sehr viel Spaß, das Spiel jetzt schon zu spielen. Es gibt den Prototypen spielbar auf itch.io, ist verlinkt in der Folgenbeschreibung und mittlerweile ist auch schon die Steam-Seite online für Wishlists und all das. Es dauert zwar noch, bis das Spiel selbst erscheinen wird, aber ihr könnt es jetzt theoretisch schon vormerken. Und der Kniff so ein bisschen dieser Folge ist, ich habe das Mikrofon einfach durchgehend laufen lassen. In Einverständnis natürlich auch der anderen Mitglieder, die ich dort interviewt habe. Und jetzt ergibt sich daraus quasi die erste Uncut-Folge mit mehreren Gesprächspartnern in der Geschichte von OKCOOL trifft. Also das Mikro lief durchgehend, ihr kommt komplett mit uns mit, die ganze Zeit vom ersten Interview in dem kleinen Schnittzimmerchen über den Spaziergang zurück zum Studio bis zum zweiten Interview und der Verabschiedung. Das ist komplett am laufenden Stück. Wie gesagt, alle Teilnehmer waren damit einverstanden und da habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt einfach mal. Und dabei herausgekommen ist ein kleines Audio-Experiment, das ich persönlich für ganz fantastisch halte. Also Entschuldigung, ich will gar nicht jetzt so sehr die eigene Arbeit loben, aber ich mag sowas sehr. Ich finde sowas ganz toll, solche Audio-Spaziergänge und man auch im Hintergrund hört, wie sich die Umgebung verändern, wie man Umgebungsgeräusche mitbekommt. Der Ton leidet darunter natürlich hier und da ein kleines bisschen, aber wir sind hier immer noch in einem Rahmen, wo ich sage, das ist absolut sehr gut anhörbar. Im ersten Raum zum Beispiel hallt es ein bisschen. Ich habe versucht, das mit meinen Filtermöglichkeiten hier so ein bisschen rauszubessern, aber am Ende ist immer noch eine Gesprächsqualität da, wo ich sagen würde, top, das kann ja ausstrahlen, damit kommen alle Leute zurecht. Und insgesamt, wie gesagt, habe ich mich sehr gefreut, dass das geklappt hat. Das war ein wildes Experiment, das mir viel Spaß gemacht hat. Und auch hier interessiert mich natürlich sehr, was ihr davon haltet, von dieser ganz besonderen Folge OKCOOL trifft und der Idee, einfach mal mehrere Interviews unverbunden miteinander zu verknüpfen. Ja. So, also, viel Vorgespräch heute, aber es gab ja auch viele Neuigkeiten, davon musste ich erzählen. Ich würde sagen, wir rutschen jetzt rein, einfach in diesen kleinen Audiospaziergang. Über eine Stunde hat der gedauert, bei brütender Hamburger Hitze. Ihr habt da sehr gelitten und geschwitzt, aber es war es wert. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir hören uns tatsächlich in der Abmoderation nochmal ganz kurz, ganz am Ende, denn die habe ich auch auf dem Nachhauseweg aufgenommen. So, tschüss. Ach Quatsch, nicht tschüss. Viel Spaß!
Tatsächlich ein bisschen Aufregung dabei, ist ja auch für uns was Neues alles.
Ja, für mich auch, wenn es dir hilft.
Also ja, okay, gut, okay.
Ich finde es jedes Mal aufregend. Ich mache das jetzt schon so lange, aber ich finde es jedes Mal aufregend. So, guck mir mal kurz, ob ich bei dir auf Hold gemacht habe, damit, das hat nämlich so eine Funktion, wenn man drin rumfummelt, dass das nicht passieren kann, das ist sehr praktisch.
Ah, okay.
Jetzt mache ich mir das hier noch irgendwo drin.
So. Sehr gut.
Es ist hier wirklich sehr still, ne?
Es ist schön, ne?
Das ist super angenehm.
Also ich bin ja auch das erste Mal gerade.
So, jetzt mache ich noch sogar zur Sicherheit. Ich nehme mir, also die Tür mache ich noch zu. Zur Sicherheit mache ich hier noch mein Handy auf den Tisch. Nur für den Notfall, falls irgendwas mit dem Gerät passieren sollte, dass wir so eine Sicherheitsaufnahme haben. Mhm. Da habe ich schon dazu gelernt, auch das ist mir schon mal passiert.
Ja, okay.
So. Toll. Also ich sag's direkt nochmal, ich freue mich so doll, dass ihr euch die Zeit nehmt. Wirklich. Also, weil ich meine, das wird jetzt eine Stunde, also insgesamt dauern. Und eine Stunde kann auch super wertvoll sein in euer Leben gerade ja. Vor allem. Wo ist denn diese App? Hier ist sie. Genau. Perfekt. Genau. So, und du sagst, bevor ich hier, oder während ich hier meine Notizen raussuche, aufgeregt. Ich hatte gedacht tatsächlich, nachdem ihr da diesen krassen Preis abgeräumt habt, dass sich die Interviewtermine in eurem Kalender nur so durchjagen und ihr dann mittlerweile souverän seid und gar kein Problem.
Ja, ich glaube, so weit ist es noch nicht.
Noch nicht. Ganz,
nee. Ich meine, wir haben jetzt mehr oder weniger viele Präsentationen, Pitch-Events und sowas, wo man halt auch eine eher Business-Seite hat und Leuten das Spiel vorstellt und sowas. Da war am Anfang deutlich mehr Aufregung mit dabei. Aber das hält sich jetzt in Grenzen. Aber solche Situationen sind schon nochmal was Besonderes. Allein das Event da, also erst wenn man da ankommt, alleine schon. Ne? Ja, wie riesig das da ist, so viele Leute. Man kennt die nicht, manche Gesichter kennt man dann doch.
Ja.
Aber der Moment, als wir dann... Ich werde es nicht vorweggreifen, aber der Moment, als wir dann auf die Bühne gegangen sind, war tatsächlich, also Aufregung war weg, es war einfach nur richtig geil, man hat den Moment genossen und dachte sich dann einerseits natürlich auch krasse Konkurrenz, dass wir das geschafft haben, auf der anderen Seite auch nochmal Bestätigung, das hat sich einfach mega cool angefühlt, dass wir jetzt diesen Preis gewonnen haben. Leute haben schon immer gesagt, das Ding hat Potenzial.
Ja.
Und dann diese Bestätigung zu bekommen, so von wegen, wir haben diese Auszeichnung jetzt auch erhalten. Allein die Nominierung war natürlich schon mega.
Ja.
Aber die Auszeichnung dann auch zu erhalten, das war dann nochmal so, ja Leute, ich glaube, wir müssen das jetzt wirklich durchziehen und die nächsten Wochen werden, glaube ich, die produktivsten Wochen sein ever oder so, weil wir alle auf diesem High noch waren.
Ja.
Das war ein cooles Erlebnis.
Also die Leute haben immer in eurem Umfeld gesagt, das wird auf jeden Fall was. Also es gab von Anfang an immer dieses gute Zureden.
Ja, also natürlich noch nicht ganz am Anfang. Ganz am Anfang war das Spiel auch noch ein komplett anderes Konzept und sowas. Wir haben halt das Glück hier im Games Master, dass wir halt hier viele Dozierende um uns herum haben. Dass wir haben das Glück, dass wir wirklich ein großes Projekt machen können in dem Studium. Das Studium geht insgesamt 3 Semester. Und über die 3 Semester hat man halt kleinere Module, macht mal so kleinere Projekte, um einfach Abschlüsse zu generieren.
Mhm.
Aber man hat halt auch dieses große Projekt und das begleitet einen immer. Und da liegt halt auch schon der Schwerpunkt, der Fokus drauf. Und da hatten wir halt das Glück, dass wir dann die Dozierenden da drumherum haben, die natürlich auch Erfahrungen aus der Branche haben, die Feedback geben können. Und dann ist das Ding damit halt gewachsen. Wie gesagt, am Anfang ging es auch in eine andere Richtung. Da war es tatsächlich noch so ein Roguelike. Es war eher angelehnt an Binding of Isaac.
Ja.
Also diese Top-Down war es da zwar nicht, aber diese Räume-basierte, dass man immer so One-Screens hat, Räume, und dann hast du da deine kleinen Encounter mit und dann geht's in den nächsten Raum. So war es früher noch angedacht. Dann hatten wir aber so viele Mechaniken da drin, dass Leute immer gesagt haben, hey, gerade dieses Wasser mit den Hebeln und so, das fühlt sich eher puzzelig an und das wollten wir eigentlich gar nicht. Und dann mussten wir uns entscheiden, gehen wir jetzt wirklich diese Route, wie wir sie vorher geplant hatten mit Binding of Isaac, so ein bisschen mehr Combat-Fokus und nebenbei so kleinere Puzzle in Anführungsstrichen, oder machen wir wirklich den Fokus komplett auf Puzzle. Da mussten wir uns dann im Team, wirklich haben wir gesagt, wir stimmen jetzt ab. Wir haben Pro- und Kontralisten gemacht, weil manche sind halt so mit rangegangen. Wir sagten eigentlich, ja, das war halt schon für uns, wir wollten halt ein Roguelike machen und so. Andere sagen, ja, stimmt schon, aber das Ding hat jetzt mehr Potenzial oder wird eher als Puzzle-Game erkannt und sowas. Da haben wir dann die Abstimmung gemacht und dann war es auch eine knappe Abstimmung, 3-2. Ja, 3-2 für Puzzle-Game und dann haben wir letztendlich das dann auch durchgezogen und das war auch die richtige Entscheidung, weil die Dozierenden sagen immer, ihr sollt den Fokus richtig setzen und da war halt vorher kein Fokus drin, es war irgendwas, es war vieles, aber nichts Genaues. Und seitdem wir das gemacht haben, das war so ungefähr Ende 2. Semester, Anfang 3. Semester, ab da ging es dann steil bergauf und die Leute sagen, joop, dann kamen auch die Visuals dazu, das war vorher noch eher prototypentechnisch, da kamen die Visuals dazu, da kam das Sounddesign dazu und dann hat das richtig gefruchtet. Also da kam immer sehr, sehr viel positives Feedback, auch von Außenstehenden, die an sich mit uns nicht viel zu tun hatten, haben sehr viel positives Feedback gegeben und dann kam eins zum anderen, dann sind wir auf die ersten Messen gefahren und auf den Messen dann auch nochmal Außenstehende und Leute, die das vorher noch nicht kannten, die haben das Spiel gespielt und sagen, yo, gibt's das schon? Kann man da mehr von spielen? Wann kommt das raus? Und so, das war halt, also es hat sich so entwickelt. Das war krass. Ein cooles Gefühl.
Bei dieser Abstimmung, ich nehme an, du hast dann abgestimmt für das neue Design, für die neue Idee. Wirklich für die alte?
Nicht, nein. Ich war Team Roguelike, ja doch.
Warum? Also kannst du das noch von damals erklären? Was hat dich bei der neuen Idee abgeschreckt? Oder vielleicht von der anderen Seite, was fandst du bei der alten Idee so gut?
Mhm. Genau, also es war, glaube ich, eher, dass ich die alte Idee gut fand, vor allem auch die Technologie dahinter. Also ich fand es halt cool, auch was Prozedurales zu entwickeln einfach. Ich fand es cool, dass man da einen gewissen Widerspielwert hat, weil es halt prozedural generiert wird. Ein Level, den ich einmal spiele und dann sterbe oder was auch immer, Roguelike, klassisch Roguelike halt, dass ich dann auch nicht nochmal diese gleiche Experience habe. Ich glaube, das fand ich super interessant und wollte das unbedingt mal umsetzen. ich kann verstehen, warum es das denn doch nicht geworden ist, weil das ist natürlich deutlich nochmal mehr Aufwand. Da haben auch alle immer gesagt, mach das bloß nicht als erstes großes Projekt, weil das unterschätzt man da. Also der Scope, der wird einfach oben rausbrechen. Aber ich war tatsächlich Team Roguelike. Ich dachte mir so, ich habe da schon noch Bock drauf, bin ich ganz ehrlich.
Krass. Wie lange hat es gedauert, bis du dich hinter die Idee vom neuen Game Design klemmen konntest? Weil ich kann mir vorstellen, wenn ihr davor an diesem alten gearbeitet habt und jetzt kommt eine neue Idee und es verändert das Spiel ja schon durchaus grundlegend, sich dann auch wieder damit zu identifizieren, oh mein Gott, ne, eine Beziehung dazu aufzubauen und zu sagen, okay, das ist jetzt auch mein Baby quasi, auch wenn das quasi gar nicht ursprünglich mein Wunsch war. Wie schnell hat oder wie lange hat das bei dir gedauert?
Ich glaube, es hat tatsächlich nicht sehr lange gedauert, denn es war jetzt nicht so, dass wir das Projekt jetzt weggeworfen haben und neu angefangen haben oder so, sondern es war halt eher so, okay, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir uns wirklich fokussieren müssen und sagen müssen, hey, wir müssen das und das noch machen, wenn es Roguelike werden soll, oder wir müssen das und das noch machen, wenn es Puzzle eher in die Puzzle-Richtung gehen soll. Und dann war es halt so ein bisschen Kill Your Darlings, also klar, ein paar Features sind rausgeflogen, wo man auch sehr viel Zeit rein investiert hatte, das war dann ein bisschen schade. Aber ich respektiere die Teamentscheidung und ich bin dann auch einfach mitgegangen und der andere Kollege, der sich auch dafür entschieden hatte, der hat auch gesagt, okay, ist zwar schade, aber wir machen das jetzt, wenn das Team das so möchte. Und vor allem auch, wenn die Bestätigung dann auch von außen kommt, und die kam dann auch sehr, sehr früh schon bereits, weil sie ja immer gesagt haben, ey, das hat, okay, ihr wollt zwar Roguelike machen, was hat halt dieses Puzzlige, das erinnert mich eher an so ein kleines Puzzle-Game. Das war dann halt noch mehr die Bestätigung, ja, die Leute erkennen es jetzt schon, warum sollten wir da nicht drauf aufspringen? Ne?
Das ist, also ich habe ja nie ein Spiel entwickelt und nie in so einem Team gearbeitet, aber ich habe schon mit vielen Teams gesprochen, die sowas gemacht haben, und in meiner Erfahrung vom Zuhören ist das eigentlich so eine Sollbruchstelle, wo Teams auseinanderbrechen, wo Teams sagen, es gibt Leute, die finden die alte Idee gut, es gibt Leute, die sagen, die neue Idee ist gut, und dann trennt sich so eine Gruppe durchaus mal. Bei euch ja nicht. Ihr seid ja dann zusammengekommen wieder, ne, und habt jetzt an diesem Spiel erfolgreich gearbeitet. Vielleicht, um das mal zu nehmen als Frage, wie habt ihr euch eigentlich gefunden? Also im Rahmen des Studiums nehme ich an, eine Projektarbeit, ihr wurdet zugeteilt oder kanntet ihr euch schon vorher?
Das ist tatsächlich alles im Rahmen des Studiums passiert. Ich meine, das war Anfang 21, da war wirklich volle Corona-Zeit auch noch. Das heißt, es war alles online. Wir waren so ein Studiengang von, ich weiß nicht mehr, 15 bis 20 Leute waren wir ungefähr. Und dann hieß es halt schon ziemlich früh, ey, da gibt es dieses große Projekt, ihr müsst dafür Teams bilden. Seht also zu, dass ihr die Leute kennenlernt und irgendwie, dass es stimmt.
Nur ganz kurz, dieses große Projekt, das heißt die große Projektarbeit im Rahmen des, genau.
Genau, also das, was jetzt auch letztlich unser Projekt geworden ist, dieses Light of Atlantis, das war auch ursprünglich dieses große Projekt, was über die drei Semester ging und was wir jetzt weitermachen. Da hieß es halt, das ist halt der Bestandteil dieses Studiums, darum geht es eigentlich, da ist der Fokus drauf so ein bisschen. Und dafür mussten wir halt bereits früh die Teams bilden. Dann waren wir so clever als Jahrgang und haben gesagt, okay, was machen wir jetzt in der Online-Zeit? Hey, wir nutzen die Technologie und haben dann literally Speed-Datings online gemacht.
Ach, krass.
Also da haben wir wirklich mehrere von gemacht, mehrere Runden, haben dann wirklich so 5 bis 10 Minuten Slots mit jedem einmal durch an so einem Abend und haben einfach gesagt, okay, was erwartest du von dem Studium? Was willst du so gerne machen? In welche Richtung soll es gehen? Und so hat man sich dann ein bisschen kennengelernt. Und das Ganze wurde ja auch noch unterstützt vom Studiengang. Das machen sie, glaube ich, alle jetzt, die ganzen Jahrgänge, dass man so Game Jams macht am Anfang. Da werden die Teams dann auch zufällig zusammengewürfelt. Ich glaube, 2 bis 3 Game Jams macht man. Wir hatten jetzt 2 gemacht. Und dann lernt man halt auch schon mal die Leute kennen. So, ne? Also was sind so deren Kompetenzen, I guess? Was möchten sie gerne machen in so einem Projekt? Ist natürlich ein wesentlich kleinerer Kontext, aber da hat man die wirklich mal kennengelernt und konnte dann schon so grob einordnen, ja, mit denen passt es und nicht. Mit denen passt es eher weniger. Ist natürlich auch eine menschliche Frage manchmal. Ja. Manchmal passt es halt einfach nicht. Und da haben wir uns ein bisschen kennengelernt. Also da gab es dann eher so 2 Lager. Und die 2 Lager, als es dann um die Entscheidung anfiel mit den großen Projekten, sind dann einfach zusammengekommen. Und dann haben wir zusammen dieses Team gebildet. Das hat auch gehalten ein Jahr lang. Dann ist eine Person ausgetreten aus persönlichen Gründen, was auch okay ist. Und dann ist Alex nachgerückt, wo wir auch sehr dankbar sind, dass Alex das wirklich war, weil Sound hatte uns tatsächlich noch gefehlt und er ist ein Audiomensch und der ist dann bei uns mit reingekommen und hat dann erstmal gedacht, okay, was geht denn hier ab? Das sind alles noch Placeholder-Sounds, also wirklich dieses, also wir haben ja dieses Wasser im Spiel und das kann man ja ein- und ausschalten, dann steigt es und sinkt auch wieder ab und ich glaube, das Absinken war dann noch so ein Placeholder-Toiletten-Sound, also so ein Toilettenflasch oder so. Also ich meine, wir haben uns da selbst nicht so ein bisschen ernst genommen, also weil wir wussten, das ist noch Placeholder. Aber
so mache ich bis heute die Soundeffekte in den Audioreportagen, also
ja, also.
Ach krass.
Und Genau, dann war Alex nachher mit an Bord und seitdem sind wir jetzt unser Team und wollen das im Idealfall auch so durchziehen. Wobei auch da gibt es schon leichte Änderungen, weil das war auch nochmal so ein Ding, ganz spannend. Am Anfang hieß es, wo seht ihr euch denn in Zukunft? Was jetzt erstmal so ein bisschen, ne, okay, sind wir jetzt hier im Bewerbungsgespräch, aber der Studiengang hat halt schon so einen Schwerpunkt auf Gründungskultur. Und da sind halt auch Leute, wie ich selbst auch, die sind da reingegangen mit dem Mindset, hey, ich möchte hier coole Leute kennenlernen und im Idealfall einfach was mit dem weitermachen, also gründen. Aber das ist offensichtlich nicht für jede Person was.
Ja.
Dementsprechend haben wir da auch erstmal am Anfang gefragt, hey, wie sieht's aus? Wer ist so Richtung Gründung unterwegs oder wer sagt, ich mache das eher fürs Portfolio? Und auch da war es im Team eher so ein 3-2, also dass 3 Leute eher was fürs Portfolio machen wollen und 2 Leute eher Richtung Gründung gehen wollen.
Wo warst du?
Ich war Team Gründung.
Aha, also, okay, da hat's gepasst.
Ja, ich war Team Gründung. Aber auch da hat man dann gesagt, okay, it's fine, machen wir halt was fürs Portfolio, ja, was ja auch okay, ja, ist. Was auch wiederum im Endeffekt der richtige Schritt war, denn das bedeutete für uns, okay, wir machen lieber einen kleineren Scope, wir machen was Kleines, Feines, was Abgeschlossenes, was viel Polish hat, was ich halt sehen lassen kann im Portfolio. Und genau das ist es dann auch geworden. Und genau das kam dann halt auch so gut an, weil die Leute sagten halt immer, das fühlt sich halt schon wie ein richtiges Spiel an und nicht wie ein Studentenprojekt, weil halt so viel Polish da drauf ist. Ja. Deswegen, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Aber genau, das hat uns dann so ein bisschen eingeholt. Also jetzt auch mit dem Erfolg in der Hinterhand sozusagen, die Leute sind halt von vornherein daran gegangen, ey, ich möchte eigentlich später in die Branche gehen. Und jetzt ist es leider so, dass auch 2 von unseren Artists gesagt haben, wir machen jetzt ihren Masterabschluss noch und gehen danach auch in die Branche. Das heißt, die werden nicht noch großartig mit das Projekt unterstützen. Sie sind noch mit an Bord, weil Interesse haben sie schon noch. Sie wollen, dass das Projekt auch irgendwie abgeschlossen wird und da wollen sie auch mit an Bord sein, was auch fein ist. Aber sie sagen, hey, ich möchte eher den Fokus auf eine Festanstellung in der Branche.
Die Sicherheit, ne?
Genau, letztendlich ist es die Sicherheit, das stimmt, ja. Weil das ist natürlich ein paar Risiken mit dabei bei der Gründung.
Ich wollte gerade schon sagen, also vom Zuhören, ich wollte schon rufen, um Gottes Willen, mit dem Erfolg, wie kann man dann sagen, ich lasse das Projekt hinter mir? Aber dann natürlich, die Sicherheit ist ja ein riesen Argument dafür, das anders zu machen.
Ja, voll. Deswegen, it's fine. Also das sehen wir denen ja auch nicht irgendwie nach oder so. Dementsprechend stehen jetzt Alex, ich und wir haben jetzt einen Neuzugang, Josie, die übernimmt den Artbereich. Wir 3 bilden jetzt so ein bisschen das Kernteam.
Cool.
Und Luisa und Simone, die unterstützen uns noch so ein bisschen dabei. Die waren halt ursprünglich auch für die Artseite zuständig und sind jetzt halt noch so ein bisschen dabei, Josie mit einzuarbeiten und gucken nochmal rüber. Und wenn sie dann auch mal Zeit finden, weil, also sie haben halt schon noch Lust, mit an dem Projekt zu arbeiten, so ist es ja nicht, ne? Aber die Zeit ist halt nicht da und sie müssen halt zusehen, dass sie irgendwie die Festanstellung bekommen. Deswegen ist es verständlich, dass sie da nicht mehr 20 Stunden die Woche investieren können.
Ja. Und so. Du bist jetzt auch fertig mit dem Studium, ne? Das ist jetzt...
Ich habe meine Module durch, muss die Masterarbeit tatsächlich noch machen.
Wie sieht so eine Masterarbeit aus, in dem, was du studierst?
Es ist ein Master of Arts in erster Linie. Was ich schon mal, also ich hätte einen Master of Science präferiert, bin ich ganz ehrlich. Ich komme aus der Informatik, habe da meine Bachelorarbeit gemacht und jetzt komme ich hier in Master of Arts. Aber auf der anderen Seite kommt es mir auch so ein bisschen zugute, weil ich bin ehrlich, der Fokus liegt jetzt nicht mehr auf diesem Masterabschluss, weil ich bin glücklich, ich habe die Leute kennengelernt, ich gründe jetzt. Also ich habe eigentlich alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ich möchte auf der anderen Seite aber natürlich auch ein bisschen wieder geben. Das heißt, ich möchte meinen Masterabschluss hier noch machen, um auch einfach zu signalisieren, hey, so ein Master kann cool sein. Die HW, die Hochschule hat natürlich auch was davon. Also ich will den Abschluss auf jeden Fall noch machen. Und eine Masterarbeit, war ich auch ganz überrascht, ist, ich weiß nicht, ob es der Master of Arts ist oder ob es einfach hier die Kultur ist, ist relativ entspannt, habe ich das Gefühl. Cool. Also Thema kann man sich aussuchen. Und die Dozierenden sind auch ganz, ganz locker drauf, ja, mach mal irgendwie Seitenanzahl oder so, da gibt's nicht großartig Vorgaben oder so, ist halt.
Nein, ich habe vorher, bevor all dem hier, habe ich klassische Archäologie studiert und da gibt es ganz genaue Vorschriften, Seitenanzahl, Zeilenabstand, all das. Kannst du noch ein Beispiel nennen, um das greifbar zu machen? Weil ich kann es mir nicht genau vorstellen, wie sieht denn dann so ein Beispielthema aus, was du jetzt als Masterarbeit machen könntest, nur um mal so ein Fleisch dran zu kriegen?
Ja, also es gibt so eine Wiki-Seite, da stellen die Dozierenden auch gerne mal Themen vor. Das sind dann schon eher so sehr spezielle Themen auch, wo die dann auch, I guess, ein bisschen profitieren, weil die das interessiert und da ein bisschen Forschung betreiben wollen. Aber das Coole ist auch, dass man hier einfach selbst ein Thema bestimmen kann. Und bei mir wäre das zum Beispiel, was ganz passend ist, ich dachte mir, ich will halt unbedingt was für das Projekt machen, das irgendwie verknüpfen, damit das auch einen Mehrwert hat. Und bei mir ist es dann, dass ich tatsächlich unser Projekt nochmal umstrukturiere, also im Backend, also was den Code angeht, die Struktur, weil man hat ja doch schon über die 2 Jahre, die das Projekt jetzt läuft, einiges dazugelernt und da dachte ich mir, hey, ich möchte halt schon diese, Erfahrungen, die ich jetzt irgendwie dazugelernt habe, irgendwelche Methoden, die man sich angeeignet hat, gerne auch nochmal in diesem großen Kontext anwenden. Und genau das mache ich jetzt. Das heißt, ich nehme das Projekt, räume das einmal auf, so dass ich ein bisschen was dazulerne, weil das habe ich halt literally vorher noch nicht gemacht. Und auf der anderen Seite profitiert das Projekt davon, weil es wird ja sicherlich noch ein paar Jahre gehen, dass es dann mit einer sauberen Base sozusagen startet.
Boah, super spannend, super spannend. Du hast vorhin von den Game Jams gesprochen, die das Studium veranstaltet oder die Uni zum Kennenlernen zu beginnen und sich auszutauschen. Da habe ich noch kurz eine Frage. Und zwar, der Rahmen von diesen Game Jams, wie sieht der eigentlich aus? Also ist das, wie man es von Game Jams kennt, auch durchaus 48 Stunden, also über, ich sag mal, die Grenze eines normalen Arbeitstags hinaus? Oder wie groß sind diese Game Jams?
Wenn ich mich nicht ganz täusche, waren es, glaube ich, wöchentliche Game Jams. Also pro Woche haben wir einen gemacht, der sich dann auch offiziell über 7 Tage, aber wir haben gesagt, ihr müsst nur die Werktage dran arbeiten, also gönnt euch euer Wochenende, so war es nicht. Ja. Ich meine, die wenigsten haben es gemacht. Natürlich haben die Wochenende auch durchgearbeitet, aber es war pro Woche dann ein Game Jam. Da haben wir uns die ersten 2 Wochen, also früher 2 Wochen in dem Studium dann gegönnt und dann einfach zusammen diese Game Jam-Spiele entwickelt, das dann präsentiert im Anschluss und wie gesagt, der Fokus lag halt darauf, die Leute einfach kennenzulernen.
Hast du es als stressig empfunden, diese Game Jams?
Tatsächlich war es sehr stressig. Ich weiß nicht, ob es an diesen reinen Online lag und Corona-Zeit und sowas. Und ich muss jetzt hier die Leute kennenlernen, weil sonst kriege ich nachher kein Team ab oder sonst was. Das spielte da halt immer mit rein. Aber es war auch stressig in dem Sinne, man wusste halt nicht, was man von den Leuten erwarten sollte. Man hat ich bin hier reingekommen, ich hatte tatsächlich noch nicht so viel Erfahrung mit Spieleentwicklung. Ich komme halt aus der Software-Ecke und habe dann halt im Programming da meine Kenntnisse. Aber jetzt Spieleentwicklung, ich habe halt auch mal vorher so ein paar Game Jam-Spiele gemacht und im Studienkontext mal ein VR-Spiel erstellt, aber das war es dann auch. Und dann spielt natürlich auch immer mit rein, okay, bin ich jetzt hier der Noob und alle sind schon voll die Profis oder so. Also da war dann halt auch so ein bisschen Stress mit dabei, aber das stellte sich natürlich ganz schnell heraus. Sie sind gefühlt alle auf dem gleichen Nenner ungefähr. Und selbst wenn dann Leute sind, die halt schon ein bisschen mehr Ahnung haben, dann ist es, hey, das ist nichts Schlimmes, sondern ich kann den halt fragen und dann gibt er mir halt Antworten, was halt auch nochmal ein Bonus
ist. Ach, krass. Und dieser Game Jam wurde der, ich sag auch gleich, warum ich da so oft nachhake, weil ich habe da eine ganz bestimmte übergeordnete Frage im Kopf. Aber vorher noch, diese Game Jams, war da auch die Uni mit dabei und hat so ein bisschen drauf geachtet, keine Ahnung, so Leute, es ist 2 Uhr nachts, ich sehe hier noch Leute mit dem grünen Online-Bubble, geht schlafen oder so, oder war das komplett, ihr macht das selbst alle?
Also ich glaube, also sie haben nur das Thema vorgegeben und dann war es halt eher in unserer Verantwortung, lag es dann.
Fandest du es gut?
Ich fand's, jetzt im Nachhinein ist eine gute Frage. Weil einerseits sind wir alle Erwachsene und das ist ein Master, also sollten wir uns das schon einteilen können. Aber ich kann es verstehen, gerade am Anfang, wo jeder sein Bestes zeigen will und sowas, dass man dann sich vielleicht doch falsch einschätzt und dann doch mal die Nacht durchmacht. Im Nachhinein fand ich es okay, aber ich glaube, wie du sagtest, ich weiß nicht, wie es jetzt abläuft, wenn es vor Ort stattfindet. Vielleicht ist es dann so, hey Leute, ihr habt hier von 8 bis 17 Uhr einen Slot oder so und danach möchten wir euch hier nicht mehr sehen, weil seht zu, dass ihr euch ausruht. Ich glaube, ich würde Zweiteres eher präferieren, also dass man auch wirklich feste Slots dafür hat und noch ein bisschen Freizeit hat und abschalten kann. Ja.
Weil die große Frage, die ich bei diesem Thema immer im Kopf habe, ist, inwiefern Veranstaltungen dieser Art bei vor allem auch jungen Studierenden so ein falsches Bild von Arbeitsethik einpflanzen. Also dieses Thema Crunch und Mehrarbeit und so, dass man, und das wurde mir manchmal schon berichtet in Gesprächen, die ich hier in der Welt von Onkel Cool schon geführt habe, dass im Studium gelernt wird, das ist normaler Arbeitsmodus, diese Crunch-Phasen, die lange Mehrarbeit, die Überstunden, für die man auch keine Entschädigung will, weil man es im Studium so strukturell gelernt hat. Und was du gerade beschrieben hast, es war jetzt eine Ausnahmesituation wegen Online und so, aber dass das dann auch so den Studierenden übergeben wird und man sagt so, ne, ihr macht das schon irgendwie in Eigenregie und dann, dass natürlich auch einige Leute sagen werden, ich arbeite jetzt auch viel länger und gehe vielleicht auch über körperliche Grenzen hinaus, weil ich bin jung und motiviert und so. Das ist auch, glaube ich, dann körperlich wahrscheinlich alles fein in dem Alter, aber man lernt halt, fürchte ich manchmal, dass das jetzt der normale Modus ist. Und so wird das später auch sein. Was hältst du davon, von dieser Befürchtung, von dem, was ich beschrieben habe? Kannst du da irgendwie dran andocken? Also kannst du das nachempfinden, diese Sorge?
Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt. So habe ich da echt noch gar nicht drüber nachgedacht, dass man, also alleine auch Game Jam, dieses Konzept eines Game Jams, was dann wirklich, wie du sagtest, eingangs ist ein Wochenende 48 Stunden und macht da ein geiles Projekt. Offensichtlich machen die Leute sich dann viel Stress und crunchen in der Regel. Das ist ein sehr schöner Punkt. Ich muss sagen, ich hatte das Glück, dass ich finanziell gut abgesichert war und nicht großartig viel arbeiten musste nebenrum. Das heißt, ich hatte auch durchaus noch viel Freizeit, so im normalen Sinne. Es gab sicherlich mal stressigere Phasen im Studium, wo man sagte, ja, okay, dann habe ich auch mal bis abends reingearbeitet oder so. Oder nächste Woche eine Präsentation, dann auch mal in die Nacht rein oder so. Das gab es sicherlich mal. Aber auch gerade dieser Punkt mit den Game Jams, dass die Leute dann einfach machen dürfen und man sich das dann auch irgendwo aneignet oder man denkt, das gehört einfach dazu. Ja, das ist, weiß ich nicht, ist schwierig. Ich habe es auf jeden Fall nicht so empfunden. Also mir kam es nicht so vor. Es war halt wirklich, wie ich sagte, eher so, hey, ihr seid erwachsen, das ist eure eigene Verantwortung. Denn ja, im Studium wurde uns auch immer davon berichtet, hey, in der Branche kann es hart sein und crunchen und sowas. Aber es soll eigentlich nicht die Norm sein oder stellt euch nicht darauf ein. Oder wenn es denn so ist, ist das vielleicht ein erstes Red Flag oder so, weil so sollte es halt wirklich nicht sein.
Cool, aber cool, dass das ja kommuniziert wird zumindest, ne? Das ist ja cool.
Genau.
Ja. Ganz kurz mal zu dir. Ich habe dann auch noch ein, zwei, drei Fragen zu dem Spiel, aber kurz zu dir, weil du es hast auch schon anklingen lassen. Du kommst aus der Softwareentwicklung. Das heißt, du warst mal ganz woanders, also auch nicht an dieser Uni hier oder?
Also, ich war sogar mal ganz, ganz woanders. Ursprünglich habe ich Maler und Lackierer gelernt. Ich habe eine Ausbildung
Richtig
zum Maler und
durch.
Lackierer
Richtig
gemacht.
praktisch.
Richtig praktisch. Ich meine, das hat damit zu tun, weil mein Vater hat ein Unternehmen, hat eine kleine eigene Malerei und da muss der Sohn natürlich den Betrieb übernehmen.
Du hast ein Standbein
Ich
und ein richtig,
war's.
richtig gutes sogar,
Ja,
glaube ich, oder? Das wird ja
ja.
immer gefragt, oder? Bin ich jetzt
Also,
doof?
es hat momentan goldenen Boden, Handwerk. Also, es wird immer mehr
Meine.
gefragt.
Hast du gerade
Ja.
goldener Boden
Ja,
gesagt? Ist das so eine
es ist so
Redensart?
eine Redensart, ja, im
Nein,
Handwerk.
goldener
Also, ja, also eine Zeit lang ging es halt wirklich bergab, aber jetzt auch gerade Corona-Zeit haben die Leute halt gemerkt, die Ressourcen waren knapp, Baumärkte, da kamen dann nicht hinterher mit Holz und sonst.
Ja,
Also
ja.
hat das Handwerk, das blühte richtig auf und mein Vater merkt das jetzt zum Beispiel auch.
Krass.
Der kann sich die Angebote quasi jetzt aussuchen. Also so gut ist
Wow.
es jetzt gerade. Aber ja, das habe ich ursprünglich gelernt, ne, mit dem Kontext dahinter, ich muss die Firma irgendwann mal übernehmen.
Ja.
Das macht jetzt aber mein anderer Bruder,
Ja.
weil ich habe gemerkt, es hat mir Spaß gemacht. Alleine das Handwerk und der Kontakt auch zu den Kunden, das hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber ich wollte von klein auf schon immer was mit, also eigentlich schon immer Spieleentwicklung machen, bin ich ganz ehrlich. Und ich wusste dann halt auch nicht, wie ich da reinkommen soll, weil Realschulabschluss, Maler und Lackierer. Ich hatte das Glück, dass dann ein Lehrer während meiner Ausbildung auf mich zukam und schon so erkannt hat, okay, also der theoretische Teil, der forderte ich jetzt nicht wirklich. Und hat dann gesagt, hey, hier gibt es dieses Programm. In dem Sinne habe ich dann mein Fachabi nachgemacht in der
Ach,
Abendschule.
krass.
Hab danach noch ein Jahr drangehangen und habe meine allgemeine Hochschulreife gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, was ist der nächste Schritt, um in die Games-Branche zu kommen? Es gab jetzt nicht viel Direktes. Es gibt ein paar private Hochschulen, die
Ja,
kosten aber auch sehr viel
ja,
Geld natürlich
ja.
dann. Und dann war der einfache Weg dann erstmal ein Informatikstudium. Und das habe ich in Kiel gemacht, an der Fachhochschule.
Schön.
Kiel, eine schöne Stadt, kann ich
Ja,
nur empfehlen. Ich
voll.
bin wirklich morgens dann mit der Fähre vom Westufer zum Ostufer und
Traumhaft.
dann direkt vor der Fachhochschule rausgekommen. Das war wirklich mega cool. Und danach ging es auch direkt hier nach Hamburg zum Games Master.
Krass, also größten Respekt, die Sachen da noch extra zu machen in der Abendschule. Also über welchen Zeitraum ging das? Dieses.
Also die Ausbildung ging 3 Jahre, die Abendschule die letzten 2 Jahre von dieser Ausbildung und dann nur ein Jahr noch in Vollzeit sozusagen fürs
Mein Gott,
Abitur.
also du hattest da richtig Bock drauf, das zu machen und dann da zu landen. Hast du dich mal gefragt, warum eigentlich? Also warum war das so ein brennender Wunsch, der dich sogar durchgebracht hat durch diese, in meinen Augen, also anstrengende Doppelbelastungszeit, dass du dann auch zwischendurch nie gesagt hast, naja, ich habe ja eigentlich auch die Möglichkeit, das sein zu lassen. Ich kann in den Familienbetrieb einsteigen, ist ja alles cool. Aber warum dieser brennende Wunsch?
Ich weiß, ist es die lame Antwort, waren es die Videospiele? Also,
Ja, wenn es so ist.
also ja, ich zocke halt mein Leben
Ja,
gerne
ja,
für
ja.
Videospiele, muss ich auch so sagen. Und da kam dann halt auch schon immer als Kind irgendwie hat man dann bei Age of Empires oder Warcraft den Level-Editor sich geschnappt und Maps gebaut oder so, ne? Und dann sagte ich schon mal, habe ich halt Bock drauf, das zu machen.
Krass.
Und dann war wahrscheinlich auch während dieser stressigen Zeit, naja, wenn ich abends nach Hause gekommen, okay, abends war die Schule, aber wenn ich mal Freizeit hatte, habe ich halt Videospiele gespielt.
Ja.
Und dann war halt wieder die Connection, okay, das macht mir halt super Spaß, ich möchte das unbedingt machen. Das war wahrscheinlich so ein bisschen die Motivation dahinter.
Ja.
Aber auch da, meine Familie hat mich halt unterstützt. Ich musste halt nicht viel noch nebenbei machen oder
Ja.
so. Also es war halt, für mich war es tatsächlich entspannt, entspannt ist vielleicht zu weit gegriffen, aber es war auf jeden Fall nicht so stressig, wie man sich das vorstellt.
Ich frage mich immer, was bei mir da schief lief, weil ich habe auch, also ja, immer schon gespielt, aber ich hatte immer Bock drüber zu reden. Aber ich hatte nie, also ich habe bei Age of Empires mal diesen Szenario-Editor benutzt
Ja,
und geguckt,
genau.
was passiert, wenn ich 5 Teutonen hinstelle und 5 Wölfe und dann klicke ich auf Start und dann gucke ich zu und fertig. Das ist meine Game-Dev-Ambition immer gewesen, aber ich bin nie dann diesen Weg von dir und auch einigen anderen Menschen gegangen und habe gesagt, so, oh, einen Editor und jetzt bastle ich mal rum und erstelle What-If-Szenarien und so. Nö, ich habe einfach nur dann immer davon erzählt, aber ich hatte nie diesen Sprung wie bei dir zu sagen, jetzt mache ich das mal selber. Ich verstehe es nicht. Das ist auch keine Frage. Ich wundere mich einfach nur laut, warum. Also ich hätte jetzt auch Entwickler sein können. Naja. Und im Grunde, genau. Und das führte dich hierher. Und jetzt bist du ja an diesem spannenden Punkt. Und sag, wenn ich das falsch skizziere, fast fertig. Master ist jetzt gerade, ne? Gerade noch mittendrin. Aber Das Spiel, das ihr jetzt gerade macht, das hat schon für eine gewisse Welle gesorgt, hat Auszeichnung gewonnen. Und jetzt als nächstes Gründung. Das ist jetzt der Plan.
Genau. Gründung haben wir tatsächlich jetzt vollzogen. Also es ist jetzt eine GbR erstmal. Das ist jetzt noch nicht so aufwendig, aber wir sind jetzt schon offiziell eine GbR. Und das Projekt war halt ursprünglich so ein Prototyp. Ist es jetzt auch noch. Und jetzt ist der nächste Schritt halt Richtung Vertige Slice zu arbeiten. Da haben wir auch von der Game City Hamburg die Prototypenförderung bekommen,
stark,
die das genau unterstützen. Da haben wir ab Oktober genau 10 Monate, wo wir in Vollzeit an den Dingen arbeiten können und wirklich mal in Richtung Vertige Slice arbeiten können. Und danach rechnen wir, also danach geht es auf Investorensuche, Publishersuche, aber dann rechnen wir schon auch so mit 1,5 Jahren bis 2 Jahren Entwicklungszeit.
Ist es nicht gruselig? Also ich finde, es ist ja gerade der Punkt, ihr steht jetzt noch so mit, oder du mit einem Fuß so ein bisschen in der Uni, was ja auch ein bisschen ein sicherer Ort ist, mit klaren Regeln und einem Auffangbecken und da sind Dozenten, die kann man fragen. Aber der andere Fuß ist schon draußen in der Branche. Das ist gruselig, oder?
Echt, also. Es ist gruselig und man merkt halt auch, wie man als Studierende hier schon auch gewisse Boni hat. Also, Little, wir müssen uns ja darum kümmern, okay, wenn wir jetzt mal nicht Studierende mehr sind, wo kriegen wir die ganzen Tools her, die wir gerade nutzen? Also das kostet alles Geld.
Stimmt.
Das kriegst du hier halt, okay, du bist Studierende, gut, dann kriegst du es erstmal for free. Wie du sagtest, dieses, man kann hier die Leute einfach anquatschen, man ist offiziell noch hier, man kann mit denen schnacken, Feedback und sowas, genau. Das ist natürlich hier, also da es ein Master ist und auch sehr ein spezieller Master, ist es schon eher so eine familiäre Atmosphäre, habe ich das Gefühl. Also auch mit den Dozierenden, offensichtlich per Du. Man kennt sich, man ist vielleicht mit denen auch schon mal essen gegangen oder so, waren die mit dabei. Also die kann man sicherlich auch nach dem Studium noch anquatschen. Und auch gerade die höheren Jahrgänge, die haben die ganzen Erfahrungen ja schon durchgemacht.
Ja, ja.
Da sind halt auch schon viele dabei, die auch beim DCP nominiert waren, Ubisoft Newcomer Award gewonnen haben und solche Geschichten. Die haben das alles schon durchgemacht, die haben gegründet, die haben einen Publisher gefunden. Auch die kann man halt fragen, wenn man mal nicht weiter weiß. Und da kommen halt auch sehr schnell die Antworten und die machen das halt auch gerne. Und genau da sehen wir uns hoffentlich auch irgendwann bald an dem Punkt, wo wir in alle Fettnäpfchen einmal getreten sind und manche vielleicht vermieden haben durch dieses Feedback, was wir bekommen, aber dass wir dann auch wieder geben können an die Jüngeren. Das finden wir auf jeden Fall wichtig.
Spannend. Fettnäpfchen, gutes Stichwort. Ich habe noch 1-2 Fragen zu dem Spiel selbst. Und zwar, ich habe den Prototypen gespielt, den gibt's ja auf itch.io, habe ich den entdeckt und gefunden und gespielt und habe es vorhin schon beim hier reinkommen gesagt, top, aber richtig, wirklich Spaß damit und genau wie du auch gesagt hast, überraschend polished einfach. Also man konnte da so spielen und das Spiel erleben und auch verstehen, was hier gerade passiert. Und dann habe ich mir aber beim Spielen auch etwas gedacht, was, glaube ich, auch in der Spielbeschreibung vom DCP drin stand und was ihr, glaube ich, auch irgendwo auch offiziell schon mal so angerissen habt, klugerweise. Es gibt so eine gewisse Ähnlichkeit vom Look and Feel zu einem Spiel namens Hollow Knight.
Ja.
Und wirklich, man erahnt es nur. Also so, ich habe jetzt Hollow Knight erst letztlich für den Podcast gespielt, so vom Gefühl, von dem, wie man durch diese Level durchgeht, auch dieses Kampfsystem, wenn man auf Gegner draufschlägt, so dieses Feedback, so das sind so kleine Details, die mich immer wieder daran erinnern. Und trotzdem, alleine mit dieser Wasserflutmechanik, ganz eigene Idee, ganz eigene Art, so ein Spiel aufzubauen, trotzdem habe ich mich beim Spielen schon gefragt, habt ihr das als potenzielles Fettnäpfchen oder als Gefahr für euren Erfolg auf dem Schirm, dass irgendwann jemand Doofes kommt und sagt, ey, das ist ja nur ein Rip-Off von Hollow Knight, was, und ich unterstreiche das nochmal, völlig unfair wäre, weil man sieht jetzt schon, das ist eine eigene Idee, aber es gibt ja Idioten da draußen. Und wenn dann jemand sagt, hey, das ist ja genau wie Hollow Knight, seid ihr auf sowas vorbereitet? Also habt ihr das auf dem Schirm?
Also Inspiration war auf jeden Fall Hollow Knight und das merkt man auch. Das sagen die, das ist das Erste, was die Leute immer sagen. Oh, das wirkt irgendwie wie Hollow Knight, es sieht aus wie Hollow Knight und wenn man spielt, fühlt es sich auch so ein bisschen an. Dass Leute jetzt gesagt haben, das ist wirklich einfach nur ein Rip-Off oder so oder es ist einfach Hollow Knight 2 oder was auch immer, das hatten wir bis jetzt noch nicht, aber du hast recht, das könnte wahrscheinlich kommen. Aber ich glaube, dass allein durch die Wassermechanik ist es halt doch schon stark was anderes. Und man sollte sich auch nicht zurückhalten, was sowas angeht. Wenn man erfolgreiche Titel betrachtet, dann ist es okay, da Dinge zu kopieren. Man sollte offensichtlich nicht das komplette Game kopieren. Man sollte auch nicht eins zu eins die Art Sachen übernehmen oder sonst was. Aber Dinge, die funktionieren, ist no shame in, die einfach zu kopieren, vielleicht ein bisschen anzupassen auf das eigene Konzept, vielleicht was besser zu machen, zu iterieren oder sonst was. Aber an sich ist das nichts Schlimmes, glaube ich, in dieser Branche. Ich glaube, sonst hätten wir nur sehr wenige Games und die anderen wären alles Kopien von den anderen Games, ja, wenn das so das Mindset wäre.
Kleiner Tipp ungefragt von mir an dich und euch für in vielen Jahren oder vielleicht auch nicht, wenn es dann mal daran geht, die ersten Press-Releases zu schreiben oder so. Es gibt ein Spiel aus Berlin und das heißt Industria. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Das ist ein Ego-Shooter, beginnt so zur Zeit des Mauerfalls und hat dann so einen Zeitreise-Twist. Eigentlich super cool, aber das Spiel wurde von der deutschen Fachpresse vorgestellt in den Headlines, um es kurz zu beschreiben, als das deutsche Half-Life. Und das weckte Erwartungen, und das ist, glaube ich, ein Solo-Projekt zum Zeitpunkt gewesen, das weckte Erwartungen, das Spiel musste an diesen Erwartungen scheitern. Ich glaube, kommerziell, es wird ein zweiter Teil kommen. David Jungnickel ist der Erfinder, wollte ich schon sagen, stimmt ja auch. Aber der Macher, der hat das auch letztens mal erzählt. Es wird auch eine Fortsetzung geben. Aber das war trotzdem so ein kleiner Bruch, weil die Leute, die das gekauft haben, dachten, das ist ein deutsches Half-Life, aber es ist ein anderes Spiel. Und deswegen direkt mein Tipp an euch, schreibt in eurem Press-Release irgendwann eines Tages, liebe Presse, bla bla bla, und dann PS, bitte schreibt nicht deutsches Hollow Knight, weil das wäre genauso unzulänglicher Vergleich, deswegen Tipp.
Ja, voll, super, ja. Also alleine auf der einen Seite denkt man sich ja, oh, sie vergleichen es mit Hollow Knight und das wird irgendwie die Kundschaft ranziehen, so ungefähr, aber auf der anderen Seite die Erwartung, die kannst du halt nicht, also da kommst du nicht mehr klar. Ja.
Dann noch die Frage zu der Wassermechanik selbst, wie könnt ihr auf die Idee gekommen? Also das ist ja so cool, das eröffnet ja auch so viele Ideen für Rätsel, und da sind ja jetzt schon in diesen Prototypen, da merkt man auch so richtig, wie von Level zu Level ihr so richtig auch mit einem Stolz, das habe ich so rausgespielt, zeigen wollt, was man damit alles machen kann, weil das wird immer dramatischer und es wird immer komplexer und immer mehr wird eingeführt und gezeigt, aber die funktionieren auch gut. Also das ist eine richtig gute Idee, und wie seid ihr auf die gekommen?
Ich glaube, ursprünglich kam das Setting zuerst. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Setting zustande kam, aber irgendwann war es Atlantis.
Krass, habt ihr geschichtsinteressierte Menschen in eurem Team, oder?
Also so wirklich interessiert, glaube ich, nicht, aber es ging eher darum. Also wir mussten ja offensichtlich irgendwo mit anfangen. Da haben wir halt mit so einem Moodboard angefangen, erstmal geguckt, wie könnte es aussehen, welche Richtung könnte es sehen, Setting und das Ganze drumherum.
War das nach der Abstimmung, die das verändert hat, das Spiel?
Oder nee, das war ganz am Anfang, ganz am Anfang. Krass, also da gab es noch keinen Prototypen, noch nichts in Engine. Da haben wir das gemacht und dann kam halt erst das Setting. Ich weiß, wie gesagt, nicht mehr genau, wie wir darauf gekommen sind, aber irgendwann hieß es Atlantis, und Atlantis, gut, wenn es untergegangen ist, ist es halt Wasser. Und dann dachten wir uns halt, okay, Wasserlevel in Videogames sind meistens nicht so geil. Ja. Die haben halt so einen schlechten Ruf. Da habe ich dann auch tatsächlich, wir haben im ersten Semester so ein kleines Modul, wo man eine kleine wissenschaftliche Arbeit bearbeiten muss. Und da habe ich dann auch das Thema mir zu Herzen genommen, Wasserlevel in Videogames, was gibt es da so, welche Leute oder warum finden Leute diese Level dann eher unpassend oder nicht so cool oder unspaßig dann auch. Cool. Und dann hat es sich halt so langsam entwickelt, okay, wir haben jetzt was mit Wasser, da wird irgendwie auch ein bisschen der Kern drauf liegen, wir müssen das irgendwie spaßig gestalten. Da war natürlich auch noch damals der Kontext, dass es noch dieses Roguelike sein sollte. Mhm. Und Roguelike bedeutete für uns auch, dass dieser Roboter nachher andere Fähigkeiten bekommt. Also man entwickelt sich irgendwie weiter und hatte neue Fähigkeiten. Und dann fanden wir halt spannend, dass man Fähigkeiten oder Builds bauen kann, die entweder im Wasser funktionieren oder an Land gut. Und dann kamen die Schalter dazu, weil ich kann ja nicht wissen, in welche Richtung sich das gerade entwickelt. Dieser Run-Through sozusagen, welches Bild man gerade verfolgt, welche Fähigkeiten man bekommt. Und wenn ich jetzt ganz viele Wasserfähigkeiten habe, aber die ganzen Räume nur an Land sind, bringt mir das halt nichts. Und dann kam halt dieser Schalter dazu. Ich kann mir selbst meine Umgebung anpassen, ob ich jetzt im Wasser sein möchte oder an Land. Und wenn ich dann das Wasserbild habe oder sowas, dann mache ich mir den Raum halt unter Wasser und kann dann meine Fähigkeiten sozusagen benutzen. Cool. Daher kam dieses Spiel mit dem Wasser. Und dann, wie gesagt, kamen halt leichte Puzzlemechaniken rein, wie Tore, die sich öffnen durch Druckplatten. Und dann muss man was auf die Druckplatte packen und so weiter. Und dann kam halt von außen, es fühlt sich irgendwie ein Puzzle-Game an, und dann haben wir gesagt, okay, diese ganzen Fähigkeiten Roguelike raus, ist das Puzzle Game. Und dann haben wir geguckt, welche Elemente haben wir gerade, was können wir damit machen und wie können wir das weiterspinnen.
Spannend.
Hat sich das entwickelt.
Und warum ein Roboter? Mein einziger und erster Gedanke war, es vielleicht einfacher zu animieren, zu machen, als wenn man dann einen Taucher oder was hinschickt? Oder?
Es kam, glaube ich, auch mit dem Setting zusammen. Laputa und sowas, Schloss im Himmel und sowas war halt immer. Mm. Und dann kam halt auch, der Artstyle hat sich dadurch halt auch entwickelt. Und dann war es halt dieser Style von, Atlantis ist so ein bisschen technologisch angehaucht, aber es ist jetzt nicht irgendwie alles Metall oder so, sondern es ist halt eher so noch so mit Stein oder sowas und die bewegen sich halt irgendwie und Zahnräder und sowas. Also so ein bisschen Steampunk-esque, I guess. Und dann war halt, okay, so ein Roboter, der könnte sich eigentlich anbieten. Der ist aus Stein, der ist nicht aus Metall, das ist halt irgendwie technologisch. Wir haben dann halt noch dieses große Auge ja da vorne, das halt irgendwie dieses Licht repräsentiert, was halt auch ganz spannend ist und da gut zu passt. Und dann hat er sich ja langsam dieser Roboter daraus kristallisiert, ja.
Ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar, das wirft sowohl einen Blick zurück als auch in die Zukunft und auch irgendwie ins Jetzt, glaube ich. Und zwar, wie behältst du dir persönlich die Lust, an diesem Spiel zu arbeiten? Weil du hast schon gesagt, 2 Jahre oder was, jetzt schon dran sitzen. Jetzt geht das immer noch weiter und wird wahrscheinlich auch noch über ein Jahr mindestens, wahrscheinlich noch länger euch beschäftigen. Droht das manchmal auch müßig zu werden? Also machst du manchmal die Dateien auf und denkst dir, mein Gott, da ist es schon wieder. Ich kann es nicht mehr sehen.
In stressigen Phasen war das bestimmt mal so. Und gerade auch gegen Ende hat man es halt sehr viel playtestet auch. Ja. Und da konnte man das dann schon nicht mehr sehen. So.
Ja.
Ich muss sagen, erstaunlicherweise jetzt durch den ganzen Gründungskram oder so kamen wir nicht viel zur Entwicklung jetzt in den letzten Monaten. Wir hatten halt den Fokus auf was anderem. Und vor kurzem habe ich es jetzt mal wieder gespielt und hat tatsächlich wieder Spaß gemacht. Also es war ein schönes Gefühl auf jeden Fall.
Schön.
Und ich glaube auch in Zukunft, also gerade erstmal der Aspekt, dass wir jetzt bald in Vollzeit daran arbeiten können, ist schon mal eine mega Motivation.
Ja.
Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man da wirklich 1-2 Jahre noch dran sitzt, dass es dann irgendwann mal ein bisschen ermüdend wird oder so. Das kann ich mir schon durchaus vorstellen. Aber auf der anderen Seite habe ich richtig Bock, das Ding weiterzuentwickeln, dem Ding noch mehr Features zu verpassen und vor allem zu gucken,
Toll.
Dass es noch mehr Leuten gefällt. Also das ist allein das ist die Motivation. Das
Toll.
Ist das wert.
Toll. Schön. Du, ich würde sagen, ich habe alle Fragen gestellt, die mich gequält haben auf dem Weg hierher und seit ich den Prototypen gespielt habe. Ich würde vorschlagen, wir gehen runter zu Alex und sprechen mit ihm mal noch.
Sehr gut.
Toll. Mega geil. Also ich würde vorschlagen, wir können, wenn du magst, auch einfach das Mikrofon noch kurz laufen lassen. Dann können wir nämlich noch die Stimmung im Treppenhaus mitnehmen, weil ich bin ganz verknallt in dieses Treppenhaus. Und vielleicht wird das auch später niemand hören. Aber ich denke mir, es tut uns nicht weh, wenn wir es noch kurz laufen lassen.
Das können wir auf jeden Fall machen.
Ich packe hier noch kurz meine Sachen ein. Aber super spannend. Also wirklich super spannend. Das ist so aufregend auch, weil es ist jetzt noch so mittendrin, weißt du? Also ich meine, die Geschichte geht schon über 2 Jahre, aber da kann noch so viel, und dann wird auch noch so viel passieren. Ich finde das ganz aufregend.
Ja, wir sind auch mal gespannt, was die Zukunft so bringen wird. Bock haben wir auf jeden Fall. Mal schauen. Das Ding ist, ich kenne mich hier in dem Gebäude auch nicht so gut aus.
Ja?
Ich hoffe, wir finden wieder raus.
Ja, ich war hier noch nie. Also ich habe ja keine Ahnung. Wahrscheinlich werde ich jetzt gleich umgetackelt, weil hier eine Security sagt, man darf keine Mikrofone hier anlassen, aber dann damit gehe ich um, wenn es soweit ist.
Ja.
So, hast du alles?
Ja.
Top. Ich habe auch alles. So, bitteschön. Ja. Führe den Weg durch das stattliche Gebäude.
Licht noch aus. Okay, die gehen ganz langsam aus. Okay. Guck mal, reserviert sogar. Das war reserviert für uns.
Ihr habt das reserviert, ja, mein Gott. Also wirklich nochmal ein Dankeschön. Das ist ja mir, habe ich vorhin gar nicht gesehen. Das ist auch der kleinste Zettel, den ihr finden konntet.
Schön. Platzsparen, ne?
Aber das sind dann hier so Einzelarbeitsplätze quasi. Hier kann man sich dann einfach hinsetzen, da gehören die wegen. Weil die sehen so
also, es ist, glaube ich, schon aus. Speziell für den Studiengang. Also, da musst du schon dazugehören und dann kannst du dich hier wahrscheinlich hinsetzen.
Aber sind die auf bestimmte Personen oder sind die, weil das sieht so, wie gesagt, so.
Sieht so personalisiert aus, genau. Ein bisschen. Ja.
Ich guck mal ganz kurz noch aus dem Fenster hier, weil das sieht. Okay, das ist tatsächlich weniger spektakulär, als
ich gedacht habe. Also ich kann dir sagen, bei uns im Games Lab ist es schon nach Person auch, ja.
Schön.
Da haben wir schon so einen Zeitplan, wann die Plätze belegt sind.
Ja.
Und wenn mal was frei ist, kann man sich da auch spontan hinpflanzen, aber cool. Jetzt.
Richtig schön. Auch so modern alles, ne? So modern.
Ja.
fürchte, ich habe mich jetzt schon verlaufen. Ich wüsste jetzt nicht, ob
das Ding würde. Wir müssen hier raus.
Wir sind direkt ja, wir sind falsch.
Hier. Ja, ja.
Guck mal, das war jetzt ernsthaft, ne? Ich wäre da jetzt rausgegangen und hätte versucht zu improvisieren.
Ja, wir müssen hier, glaube ich,
bitte schön. Toll, wollen wir durchs Treppenhaus
gehen? Wollen wir Treppe mal gehen? Ja.
In welchem Stock sind wir denn gerade?
Die 4. Soll die 4 sein, ganz gut, oben.
Dass ich jetzt wieder mit Spazierengehen angefangen habe, das ist jetzt konditionell kein Problem mehr. Aber toll. Das sieht wirklich ja. toll aus.
Ich meine, sieht man schon, dass da hinten alles eher Altbau so?
Ja. Auch dieses Backstein, das ist schon schön. Mhm. Toll. Ich würde nachher noch von euch, wenn es erlaubt ist, ein kleines Foto machen, das ich benutzen kann als Teaserbild für die Folge. Aber wenn ihr sagt, um Gottes Willen, darauf sind wir heute nicht vorbereitet, ich nehme auch gerne was aus dem Archiv. Ne? Ich habe gesehen, ihr habt, glaube ich, auch Pressebilder und so.
Ja, also wir machen auch gerade so ein Presskit fertig.
Ach
so,
Quatsch,
auch alles drin ist. Ja, müssen wir. Wir sind jetzt auf der DEFCON World.
Ach, mega.
Da haben wir auch einen kleinen Stand, da brauchen wir sowas alles. Aber ich glaube, ein Foto kriegen wir auf jeden Fall.
Ach, toll.
Das ist eine kleine Bibliothek, falls du mal
Bücher brauchst. Ich liebe Bibliotheken. Wie gesagt, Archäologiestudium, ich war sehr oft und sehr lange in solchen
Bibliotheken. Okay. Ja, tatsächlich im Games-Bereich ist man da nicht so häufig
drin. Ja, das denke ich mir.
Jetzt gegen Ende Masterarbeit schon ein paar Mal mehr, aber ansonsten.
Krass. Und überall so diese Arbeitsbereiche, ne? Das finde ich richtig ja. schön, so auch strukturiert.
Und hier unten gibt es auch ein bisschen Sport, Ping-Pong und ein Arcade-Automat steht da, wo aber wir bald unser Spiel auch drauf haben.
Echt?
Da kann man dann die Demo einfach mal zocken. Ne?
Sieht man den?
Der müsste hier da in der Ecke stehen. Da steht so ein kleiner Arcade.
Okay, da wollen wir jetzt nicht stören. Aber jetzt mal ganz ehrlich, aber die Kritik sage ich, sobald wir draußen sind. Ist es nicht ein bisschen Quatsch, einen Arcade-Automaten dahin zu stellen, wo eigentlich Leute auch konzentriert arbeiten sollen? Das habe ich nie verstanden.
Ja.
Auch in Startups gibt es das ja, ne? Die berühmten Kickertische und all das. Ich verstehe das nicht. Also
wenn es ein Bereich ist, wo es andere Leute wirklich nicht stört oder so, also wenn das irgendwie isoliert ist, sure. Aber ja, ich kann es verstehen, wenn da direkt so eine kleine Arbeitsinsel neben ist, ist es schon problematisch.
Andererseits, wer geht in einen Extraraum, um Tischkicker zu spielen? Das ist ja auch irgendwie beklemmend.
Nee, das stimmt. Nee. Das macht man spontan, wenn man ihn sieht, dann geht man dahin.
Aber diese alten Gebäude hier auf der linken Seite, gehört das auch noch zur Uni? Das ist ja der Wahnsinn. Was ist denn da alles drin?
Da sind viele Hörsäle, Büros und sonstiges drin versteckt.
Der Knaller.
Auch da waren wir nicht häufig. Unsere Vorlesungen waren halt, wenn in einem Lab. Ich meine, wir waren ja auch nur eine kleine Truppe.
Ja.
Und dann gab es da halt Vorträge, aber jetzt so riesen Hörsäle, wie man das aus dem Bachelor kennt oder so, war es jetzt nicht.
Auch nur 3 Semester, hattest du gesagt, ne?
Genau,
geht
3
Semester.
Fix rum,
ne? 3 Semester, das sind 1,5 Jahre.
Das ist echt nicht viel. Ich meine, es wird vorausgesetzt, dass man hier mit einem 7 Semester Bachelor reingeht. Das heißt, die meisten haben das halt nicht. Ich habe das zum Beispiel auch nicht. Mein Bachelor ging 6 Semester. Das heißt, da muss man irgendwie noch 30 CP nachholen. Aber ja, das kriegt man auch noch hin.
Das war mir ehrlich gesagt gar nicht klar, dass man da noch so viel vorher gemacht haben muss. Also ich wusste, das ist so ein fortführendes Studium quasi, aber dass man so viel, weil das ist ja dann doch nochmal, das ist eine richtige Grundausbildung quasi.
Ja. Aber wie gesagt, ich find's cool hier, dass der Fokus auch so ein bisschen auf der Gründungskultur liegt. Das macht mir, also das war halt literally mein Ziel hier mit dem Master.
Ja.
Aber es sind halt trotzdem viele Expertisen auch vorhanden, dass wenn man sagt, ich möchte wirklich nur was Cooles machen für die Bewerbung oder so, dass man hier dann reingehen kann. Oder man sagt, ich möchte mich irgendwie in Skill weiter ausbauen oder so. Und dann kannst du halt hingehen, den Fokus darauf lenken und dann machst du das halt.
Ja, es ist schon viel wert.
Ja.
Das ist viel wert, diese Vernetzung, ey, und die Leute da kennenzulernen. Mhm. Ich bin gespannt, ob sie noch da sind, die beiden. Wir waren nur etwa eine Stunde jetzt weg, also wie versprochen.
Siehste, dann haben wir nichts verkehrt gemacht. Dann haben sie selbst schuld.
Ist es denn überhaupt möglich, jetzt mal kurz in das Spiel reinzuschauen? Oder ist das jetzt, schießt euch das alles kaputt?
Ich glaube, das sollten wir hinbekommen doch. Ich meine, du hast es ja schon gespielt.
Ja, genau. Ich habe schon gespielt, aber noch mal so kurz, weil ich hätte so 1-2 kleine Fragen. Aber ich will das jetzt auch nicht so lange machen, weil da stören wir dann jetzt auch nur die anderen. Da habe ich so ein bisschen Hemmung.
Ja, nee, das also... Da wird sich auch schon unterhalten im Games Lab. Ich glaube, das ist fein. Also, wir haben da literally unsere Meetings gemacht, Projektmanagement und sonst was.
Völlig rücksichtslos.
Ja, ich weiß auch nicht, ob wir das, die Abstimmung sogar da gemacht haben. Also, da war dann wohl auch so ein bisschen
mehr. Wirklich?
Ja, das kann gut sein.
Das ist ja lustig.
Da ist man auch mal lauter geworden vielleicht.
Okay, so, wir sind da.
Guten Tag.
Hallo.
Okay, da wird...
Also nicht wundern, wir haben das Mikrofon noch angelassen. Wir haben gerade uns unterhalten über alles Mögliche. Und jetzt hatte ich noch ein, zwei Sound-related Fragen. Ist das okay?
Klar.
Vielleicht können wir uns da hinten auf die Couch setzen oder so?
Klar.
Weil ich habe gerade überlegt, vielleicht muss ich das Spiel jetzt sogar nicht mehr angucken, weil dann können wir uns entspannt da hinsetzen. Genau, okay, cool.
Gib ich dir das Mikro.
Genau, kannst du einfach nehmen und dir einfach... Warte, ich helfe dir.
Ich helfe
dir,
genau. Ja.
Und du kannst dir einfach im Kragen irgendwo, wo es hält, dran machen. Die sind von den Tests, die ich bisher gemacht habe...
Ich würde es die Nase machen.
Haben die... kannst du einfach in die Hand nehmen, ist eigentlich okay. So, wie du magst. Cool. Ich laufe dir mal nach, ne, weil du bist hier zu Hause.
Ja, wenn es dir hier nicht zu wuselig ist.
Nee, das ist in Ordnung. Natürlich jetzt perfekt, dass wir genau jetzt. Aber das wäre gut. Okay, also das ist jetzt hier so ein Bereich, das ist für alle quasi. Also, oder was genau passiert hier drin?
Genau, also wir sind hier im Games Lab von der HAW und das ist quasi der Ort für die Masterstudies hier, die den Games Master machen. Und wir haben eine Art großen Coworking Space mit verschiedenen Inseln für die jeweiligen Teams, die sich hier im Master zusammenfinden, um an ihren Spielen zu arbeiten.
Genau. Und ihr konntet da quasi eure Insel dann einfach aussuchen und sagen, jetzt sind wir da. Oder wurde euch das zugeteilt?
So halbwegs. Also sie schauen ja immer, wer ist da dieses Semester und welche Teams gibt es. Am Anfang des Studiums müssen quasi erstmal Teams gefunden werden.
Ja.
Und ab dem zweiten Semester ist man dann quasi hier in dem Lab und kriegt seinen eigenen Arbeitsplatz quasi. Genau, und dann schauen sie natürlich, wer ist da, wie kann man das irgendwie gestalten, dass alle genug Platz haben und ihre eigene Insel bekommen. Und man gestaltet das so ein bisschen zusammen auch.
Das war ganz spannend. Im Gespräch habe ich gerade erfahren, dass du gar nicht Teil des Originalteams, sag ich mal, war von Anfang an, sondern dass du dazugestoßen bist. Was mich mal wahnsinnig interessieren würde, so viel du halt davon erzählen magst, wie war das eigentlich für dich, dazu zu stoßen zu so einem Projekt, das ja eigentlich schon so ein bisschen in der Mache ist? Weil, also, wie gesagt, ich habe noch nie selbst ein Spiel entwickelt. Ich bin nur der über die spricht und sich das anguckt und mit den Leuten spricht, die da machen. Aber ich habe immer den Eindruck gewonnen, dass gerade Studierende, für die ist es wichtig, von Anfang an so ein Projekt mit aufzubauen und eine Bindung aufzubauen, weil das Studium ist auch anstrengend. Und wenn das aber dann, wenn man da so eine tiefe Bindung zu hat, ist es viel leichter. Aber bei dir war es ja anders. Du bist da so dazugekommen. Wie war das denn für dich?
Also dadurch, dass ich hier zuvor in einem anderen Projekt gearbeitet hatte, hatte ich quasi da schon dieses Gefühl von, okay, das ist was ich von Anfang an mit aufbaue.
Ja.
Da hat sich aber herausgestellt, dass das nicht so weitergehen wird, wie ich es mir gewünscht hätte. Und dadurch, dass ich gesehen habe, dass das Light of Atlantis eben so gut läuft und die Leute noch Sound brauchen und mir das Spiel einfach so gut gefallen hat, hatte ich gedacht, vielleicht wäre das was für mich. Also in dem Sinne war es eigentlich auch ganz praktisch, weil ich quasi mir das so aussuchen konnte.
Ja.
Also ich konnte direkt sehen, okay, das ist das Spiel, das ist ungefähr die Atmosphäre. Und ich weiß noch, dass wir einmal, wir haben hier diese Werkstattgespräche regelmäßig, wo wir den Dozenten, den Dozierenden hier zeigen, was gerade der Stand ist und dann gibt es Feedback. Und bei einer dieser Sessions habe ich eben den Stand von Light of Atlantis gesehen und hatte direkt eine Melodie im Kopf, witzigerweise.
Wirklich?
Ja, und habe mich dann zu Hause direkt dran gesetzt und irgendwie was grob skizziert quasi und denen das geschickt und das fanden die anscheinend sehr gut.
Nicht nur die, ich fand es auch sehr gut. Also ich habe den Prototypen sehr gespielt und es passt einmal. Es ist so einer von diesen, von den, ich sag mal, Soundlandschaften.
Ja.
Du spielst es und denkst so, ja, so muss es sein. Also das ist direkt so, es passt.
Ja.
Das ist schon eine Leistung. Wie sieht denn deine... Wie nenne ich das denn richtig? Musikalische Grundausbildung aus? Oder warst du vorher auf einer Musikhochschule? Oder wo kommt das her?
Nee, gar nicht. Also ich habe schon seit meiner Kindheit, ich glaube mit 7 Jahren, habe ich ungefähr angefangen, Klavierunterricht zu nehmen.
Krass.
Für, ich glaube, 5, 6 Jahre oder sowas. Aber
Irgendwie war das damals nie so meins. Irgendwie hatte ich auch Probleme mit dem Lehrer damals.
Du, wenn ich vorhin noch in den Unterricht reingedrückt, so vom Elternhaus, man kennt's, oder war es eine freiwillige Entscheidung?
So halb, halb. Also sie haben es mir angeboten, ich habe es einfach mitgemacht. Es war nie so, dass sie mich wirklich gezwungen haben. Aber irgendwann hatte ich dann keine Lust mehr und dann konnte ich auch sagen, so, ich möchte das jetzt nicht mehr. Hab dann mit Gitarre weitergemacht und hatte ein paar Bands, in denen ich mitgespielt habe, kleine. Und hatte dann einen Schulfreund damals, mit dem ich eine kleine Spielidee zusammen hatte und habe da immer so kleine Soundtracks für gemacht. Und da hat es irgendwie angefangen. Wir haben hin und wieder Game Jams zusammen gemacht, da habe ich dann immer wieder mal was gemacht. Und so hat sich das so langsam aufgebaut. Ich hatte nie so eine richtige musikalische Ausbildung in dem Sinne. Habe auf diesem Campus hier auch Medientechnik studiert, wo es auch so Richtung Tontechnik und ein bisschen Sounddesign ging, aber jetzt nicht so mega in die Tiefe. Aber ja, das ist so mein Weg, viel selbst beigebracht. Genau.
Was? Hast du mal jemals so das Gefühl gehabt von, um Gottes Willen, Imposter-Syndrom mäßig, eines Tages, wenn alle rausfinden, dass ich nicht schon 95 Jahre lang alle Instrumente der Welt studiert habe? Also gibt es mal solche Momente?
Ja, auf jeden Fall, immer wieder. Aber ich glaube, da darf man sich nicht unterkriegen lassen. Und wenn man regelmäßig irgendwie Feedback bekommt und das Feedback positiv ist, dann glaube ich, macht man nicht so viel falsch.
Ja, also wie gesagt, du, ich überlege gerade, meinst du, wir wollen kurz unser Gespräch draußen
fortsetzen?
Weil ich habe nur ein bisschen Sorge, dass der Bohrer, ich will da auch keine Arbeiten sabotieren, dann lass uns einfach kurz mal rausgehen. Es ist nur draußen sehr warm, ne? Ich hoffe, das ist okay.
Ja, das passt schon.
Okay, für mich ist es sehr schwierig, aber es ist okay.
Könnt ihr im Schatten bleiben.
Ja. So. Oh, das ist sehr viel besser.
Solange ich pack mal, es nicht zu windig ist.
Ich pack mal kurz mal. Ob das geht. Ich pack mal kurz meinen Block ein.
Ja.
Das ist hier nämlich ganz schön viel, wie sagt man denn? Management von ganz vielen kleinen Teilen. Ich habe auch schon echt Angst gehabt, dass ich oben was vergessen habe, weil ich finde den Weg allein nicht mehr dahin.
Ja.
Und dann müsste ich euch wieder fragen und das ist ja auch doof. Ja genau, wir können ja mal, weiß ich nicht, da einfach so hochlaufen oder so. Ich habe nur noch ein paar wenige Fragen, keine Sorge. Mhm. Weil was mich zum Beispiel interessieren würde, wie sieht das denn eigentlich aus, also deine Arbeit? Also wenn jetzt zum Beispiel ein Entwickler zu mir sagt, der arbeitet an einem Spiel, dann ist mir klar, was er macht. Dann sitzt er davor und hat diese Codezeile, ne, und schreibt und macht das alles toll. Aber wenn du jetzt sagst, du gibst dem Spiel quasi eine Stimme, ne, du lässt es singen, du gibst dem einen Soundtrack. Für mich, ich denke dann immer sofort an so eine Kämmerleinarbeit, als würdest du nach Hause gehen, alles abdichten und quasi einfach Künstler sein. Aber also ist es das? Funktioniert das so?
Größtenteils ja, würde ich schon sagen. Also manchmal kommen mir auch unterwegs irgendwelche Ideen, aber ich arbeite schon hauptsächlich zu Hause. Da habe ich mein Setup, mein Lautsprecher und mit meinem Keyboard. Und da bin ich dann sehr isoliert quasi.
Krass. Und ich habe auch schon eben drüber gesprochen, Hollow Knight, ne? Ein Spiel, das so präsent ist während der Entwicklung, also als nicht Referenz, aber als Inspiration.
Ja.
War das für dich auch so? Also hast du den Soundtrack geballert und dann gesagt, alles klar, das ist jetzt die Grundlage? Oder wie sieht das aus?
Tatsächlich ja. Ich habe auch witzigerweise in dem Zeitraum sehr viel Hollow Knight gespielt vorher und super viel den Soundtrack rauf und runter gehört in meiner Freizeit. Das war auf jeden Fall eine Inspirationsquelle und die andere war Studio Ghibli Soundtracks. Habe ich zu der Zeit auch super viel immer wieder rauf und runter gehört. Und dadurch, dass das Spiel so wie sie es vorgestellt hatten damals, von diesen beiden Quellen irgendwie so ein bisschen inspiriert war, hat sich das irgendwie ganz gut ergeben auch.
Hier ging es zum Campus, ne?
Genau.
Können wir hier noch mal kurz so einen Schritt reinmachen. Also sehr spannend. Wie stehst du denn dazu? Ich habe da auch gerade eben das angesprochen, als wir im Gespräch zu zweit oben in diesem kleinen Raum waren, dass ja so ein bisschen, wenn man so will, im schlimmsten Fall eines Tages in vielen Jahren ein Idiot sagen könnte, naja, Hollow Knight, weißt du, 1.5 oder was.
Ja.
Dass Leute sagen, da steckt wenig Eigenes drin, erinnert sehr an das. Ich habe vorhin schon unterstrichen, mache ich jetzt auch noch mal, in meinen Augen völliger Quatsch, weil da so viele eigene Ideen drin stecken, aber Idioten gibt's halt überall. Siehst du diese Gefahr auch oder sagst du, nö, das hat schon genug Eigenes, so auch Soundtrack-wise quasi?
Ja, ich würde schon sagen, dass da genug eigenes drin steckt.
Aber hast du Angst davor? Also auch ganz irrational, dass eines Tages da Leute kommen und sagen,
ehrlicherweise würde ich es eher als Kompliment sehen auch. Also ja, gut, ja. Wenn man das irgendwie auf eine Stufe stellt mit, okay, ja. Dieser Soundtrack oder dieses Spiel allgemein hat, erinnert mich so sehr an dieses Spiel, dass man geschafft hat, ja. Eine ähnliche Qualität zu erzeugen.
Ja, das ist gut.
Also in dem Sinne wäre das eigentlich eher was Gutes.
Das ist, finde ich, das ist so eine schöne, so eine sympathische Art, damit umzugehen, sodass man das als Kompliment nimmt.
Ja.
Aber hier ist auch gerade angenehm mit dem Schatten. Wir können auch, wenn du magst, gleich hier wieder so eine Kurve nehmen. Ja. Ah, es ist aber nochmal ein toller Vorwand gewesen, diesen Campus zu sehen. Ich weiß ja nicht, ob ich hier alleine in Zivil rauf darf oder ob ich dann direkt... Oh Gott, lass uns nicht nochmal in die Sonne gehen. Ja. Mein Hauttyp verträgt das nicht, das ist immer alles
schön. Wir fahren auch hin und wieder so am Wochenende so Familien durch, eine Fahrrad
wirklich?
Oder sowas. Ja.
Ist das hier so ein Besichtigungsding?
Nicht so sehr besichtigen, aber irgendwie da auf der Wiese im Innenhof zu spielen oder sowas.
Schön. Ja. Das ist schon schön. Ja, krass, genau. Also nochmal kurz dazu zurück. Wie weit bist du denn im Studium jetzt eigentlich gerade? Also bist du auch gerade mit Masterarbeit und all dem beschäftigt?
Ja.
Um Gottes Willen, wie sieht das bei dir aus?
Also
was ist da so ein Thema? Musst du dann ein Musikstück komponieren oder?
Tatsächlich, mein Thema wird sein, Soundtracks für das Spiel zu konzipieren. Und damit das so ein bisschen dieses Masterarbeit, wissenschaftliches Arbeiten Anspruch hat, habe ich mir verschiedene Literatur durchgelesen zum Thema, was musikalische Strukturen für Emotionen oder emotionale Wirkungen erzeugen. Und versucht das so ein bisschen mit einfließen zu lassen. Und am Ende, wenn ich quasi diese Soundtrack-Stücke produziert habe, das nochmal zu testen, Hörtests zu machen, ob das quasi das widerspiegelt, was ich mir vorher konzipiert habe.
Ach toll, das klingt aber auch spannend, aber auch fordernd. Also es klingt nicht nach einer Arbeit, die man so in der langen Nacht mal rausschütteln kann.
Nee, sondern
das verlangt viel. Wie viel Zeit hast du denn dafür?
16 Wochen.
Oh Gott, wie viele Wochen haben wir schon davon?
Wir sind jetzt so Halbzeit.
Oh Gott. Ich hasse es, jetzt dieser Typ zu sein, der diese Fragen stellt, weil ich kenne das. Ich weiß, wie ungern man danach gefragt wird, aber ich frage das trotzdem.
Ja.
Wie läuft's? Also gut on track oder... Prokrastinieren bisher erfolgreich gegangen.
Ich sag mal, es wird fertig werden.
Es wird fertig werden. Aber ein gutes Gefühl oder ist das was, was dich belastet gerade?
Jetzt gerade belastet es mich schon ein bisschen.
Ach scheiße, das tut mir jetzt leid. Das habe ich es noch draufgebracht, das Gespräch.
Aber also ich glaube, dass da werde ich schon ein akzeptables Ergebnis liefern am Ende.
Ja. Ich bin so gespannt. Also ich fand es auch so toll, dass ihr das heute möglich gemacht habt, so an diesem Tag, weil du hattest ja auch in der E-Mail schon gesagt, und ich habe es auch von Amanda schon gehört, von der Game City, dass ihr momentan viel zu tun habt und viel los ist und dass ihr euch jetzt Zeit genommen habt, das freut mich sehr.
Ja, gerne, immer gerne.
Das freut mich sehr.
Wir versuchen ja auch irgendwie alles Mögliche mitzunehmen. Ich glaube, deswegen sind wir auch so viel besetzt irgendwie momentan. Also ja, ich glaube, man muss diese Chancen nutzen, die man bekommt.
Ja,
deswegen
ja.
Sind wir auch sehr dankbar, dass du, uns zu deinem Podcast einlädst.
Ich habe extra Sonnencreme gekauft für Momente wie diese. Wir laufen ja hier gerade also durch die brütende Hamburger Hitze. Und es hat sich gelohnt. Ich fand das so spannend. Ich sage jetzt nochmal, ist zu schade, beim nächsten Mal nehme ich noch mehr Mikrofone mit. Aber ich finde, wir haben das Beste draus gemacht.
Ja, mega schön.
So, bitteschön. Das ist hier dein HQ.
Ich weiß nicht, ob Vincent das schon erwähnt hat, aber wir sind ja jetzt auch gerade am Arbeiten an der Steam-Page.
Gibt es da schon ein Datum oder was? Oder einen Plan?
Genau, also wir sind jetzt quasi, es ist quasi öffentlich. Ich weiß gar nicht, wann der Podcast ausgestrahlt
wird. Das weiß ich auch noch nicht.
Gesendet wird. Aber ich schätze, wenn die Leute... Ich schätze, wenn die Leute das hören werden, dann kann man das Spiel bestimmt schon wischen.
Oh, toll. Sehr schön. Das ist gut.
Dann gebe ich Daumen.
Ja.
Das ist gut. Okay. Fantastisch. Also vielen Dank. Ich kann dir das Mikro schon abnehmen und du kannst es dann auch, oder weil ich mach's lieber aus, nicht, dass da noch was passiert. Cool. Okay. Dann noch viel Erfolg, ne? Und schönen Tag. Tschüss. Das war mein Ausflug zum Team von Light of Atlantis. Das ist sehr interessant. Bin gespannt, wie es euch da draußen gefallen hat.
ein kleines Experiment, das Mikro einfach mal laufen zu lassen, in der Mangelung mehrerer Mikros. Ich fand das aber ganz cool und es hat Spaß gemacht. Ich habe viel Neues gelernt, Einblicke gewonnen zu einem Spiel, das ich sehr interessant und vielversprechend finde. Guckt es euch mal an, verlinkt in der Folgenbeschreibung, wo ihr es zu finden ist. Und ansonsten würde ich sagen, werde ich jetzt erstmal gucken, wo ich mir einen Sonnenbrand genau geholt habe. Ich habe mehrere Stellen, die ich vermute, und wünsche euch da draußen eine schöne Zeit. Tschüss.